Gnade sei mit uns und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. In dem Brief an die Hebräer wird Menschen ursprünglich israelitischen Glaubens nahegelegt, wie Jesus die Erfüllung und Vollendung dieses Glaubens geworden ist. Da steht im Kapitel 10 von Vers 19 an Folgendes geschrieben: Weil wir denn nun, liebe Brüder, durch das Blut Jesu die Freiheit haben zum Eingang in das Heilige, welchen er uns bereitet hat als neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang, das ist durch sein Fleisch, und haben einen hohen Priester über das Haus Gottes, so lasset uns hinzugehen mit wahrhaftigem Herzen, in völligem Glauben, besprengt in unseren Herzen und los von dem bösen Gewissen und gewaschen am Leibe mit reinem Wasser. Lasset uns halten an dem Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken, denn er ist treu, der sie verheißen hat. Und lasset uns untereinander Acht haben, uns anzureizen zur Liebe und guten Werken und nicht verlassen unsere Versammlung, wie etliche pflegen, sondern einander ermahnen. Und das umso mehr, je mehr ihr seht, dass sich der Tag naht. Herr, öffne uns dein Wort und öffne uns das Herz, dass es ausrichten kann an uns, wozu du es gesandt hast. Amen. Liebe Gemeinde, ab und zu komme ich in meine Vaterstadt Mainz zurück. Dort besuchte ich öfters eine katholische Kaufmannsfamilie. Ehrliche Christen, die lebten, was sie bekannten. Sie hatten mich 1945 für einige Tage bei sich aufgenommen, als ich aus dem Krieg heimgekehrt war und von der elterlichen Wohnung nur noch die rauchgeschwärzten Mauern vorgefunden hatte. Bei diesen sehr musikfreudigen Leuten sang ich einmal am Klavier ein Lied, an dessen Ende es heißt: Siehe, Herr, im Staube harren wir und flehen, lass uns in des Himmels Wolken bald dein Kommen sehen. Da hat einer meiner Zuhörer ganz entsetzt eingewandt: Aber was singen Sie denn da? Diesen Tag darf man sich doch nicht herbeiwünschen. Da muss man doch Angst haben davor. Wie schade. 2 Jahrtausende Evangelium von Jesus Christus und immer noch bangen die Seinen vor seinem Advent. Als hätte er nicht von den Zeichen seines Kommens gesagt: Wenn dieses anfängt zu geschehen, dann sehet auf und erhebet eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. In uns Menschen ist eine Urangst vor allen Mächtigen. Denn wer weiß schon, wozu diese ihre Macht einsetzen werden? Sagt nicht schon das Sprichwort: Gehe nie zu deinem Fest, wenn du nicht gerufen wirst? Warum aber hegen wir diese Angst auch gegenüber Gott, von dem die meisten doch glauben, dass er die Quelle alles Guten ist und nicht des Bösen? Weil wir spüren, dass wir eben nicht gut sind. Als dem Petrus nach seinem überraschend erfolgreichen Fischzug die erste Ahnung kommt, wer da in Gestalt Jesu von Nazareth vor ihm steht, da sagt er zu ihm: Herr, geh von mir hinaus, ich bin ein sündiger Mensch. Wir erschrecken vor der Gegenwart des Ewigen, weil wir genau wissen, dass wir ihm nicht standhalten können. Das gilt nicht nur für die Gottlosen. Noch viel deutlicher haben es die Frommen aller Zeiten gespürt. Sogar im Tempel hing der Vorhang vor dem Allerheiligsten. Und nur einmal im Jahr durfte der hohe Priester dort eintreten, nicht ohne die Opferschale in seinen Händen. Gott war unnahbar. Und er hatte doch versprochen, wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen. Wie sollte das je erfüllt werden? Wieder einmal rüstete sich Jerusalem zu einem Passahfest. Da riss auf einmal der Vorhang im Tempel auseinander. Niemand hatte daran gezogen. Er zerriss als ein Zeichen von oben an bis unten aus. Der Hebräerbrief nennt diesen Vorhang das Zeichen dafür, dass der Weg zum Heiligen noch nicht offenbart sei. Dann war das Zerreißen des Vorhangs in der Todesstunde Christi ein Zeichen Gottes, dass von nun an der Weg zu ihm frei ist. Nicht vielerlei Wege, nicht jeder nach seiner Fassung. Ein Weg, der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wir lesen im Zug der Passionsgeschichte viel zu schnell über den Vers vom zerreißenden Vorhang hinweg, obwohl er doch mit einem deutlichen "Siehe da" beginnt. Wie mögen die Augenzeugen erschrocken sein, die damals im Tempel mit der Vorbereitung des Festes beschäftigt waren. Unbefugt das Allerheiligste zu schauen, hatte im Alten Testament noch immer mit dem Tode geendet. Jetzt aber riss Gott selbst den Vorhang auseinander. Draußen auf Golgatha hatte in jener Stunde Jesus gerufen, es ist vollbracht. Da brauchte es keinen Vorhang mehr. Sie wussten es nur noch nicht. Der Weg ist frei. Nun lasst ihn uns auch gehen. Warum eigentlich nicht? Jetzt müsste es doch ein Gedränge geben, wie beim Schlussverkauf, wenn die Türen endlich geöffnet werden und die Menge einander fast über den Haufen rennt. Aber viele trauen sich nicht. Die Scheu vor Gott ist immer noch da. Sie wäre ja angebracht, müssten wir so vor ihn treten, wie wir sind. Aber hier steht nicht nur etwas von einem wahrhaftigen Herzen, einem Herzen also, das zugibt, die falschen Wege gegangen zu sein und falschen Zielen nachgestrebt zu haben. Hier steht zugleich auch das Wort vom völligen Glauben, der das eigene Versagen vergessen darf und sich auf das verlässt, was Jesus Christus aus uns gemacht hat und noch machen will. Denn wenn wir in seinem Namen kommen, dann treten wir anders vor den Herrn als der alttestamentliche Hohepriester. Kommen als die neuen Kreaturen, in die wir erst hineinwachsen sollen und die wir doch in Jesus Christus schon sind. Besprengt in unseren Herzen, los von dem bösen Gewissen, gewaschen mit reinem Wasser. Sie haben sicher schon einmal zugesehen, wenn nach einer Hochzeit das Paar unter Blechbüchsen geklapper davonfährt. So müsste auch hinter uns die Kette unserer Taten und unserer Versäumnisse einherraffeln. Hätte nicht Jesus den Knoten durchgeschnitten, der sie mit unserem Leben verband. Los von dem bösen Gewissen, frei zum Eingang in das Heilige. Ohne Bangen dürfen wir kommen, dürfen wie Paulus vergessen, was da hinten ist. Danke, Herr. Nun zum zweiten Schwerpunkt unseres Textes. Lasset uns halten an dem Bekenntnis der Hoffnung. Halten braucht Kraft. Das habe ich an einem Sommernachmittag im Verwall erfahren. Da ist ein Schneehang unter mir ins Rutschen gekommen, der morgens beim Aufstieg noch sicher getragen hatte. 30 Meter tiefer wäre es über eine kleine Felswand hinuntergegangen. Einige Meter nahm der nasse Schnee mich mit. Dann griff der Eispickel im Untergrund. Aber dann hieß es festhalten. Für einige Sekunden meinte ich, der Gewalt nicht widerstehen zu können, die da zur Tiefe riss. Das war Anklammern mit letzter Kraft. Es stand ja auch viel auf dem Spiel. Bei dem Halten in unserem Text steht noch mehr auf dem Spiel. Unser ewiges Leben, das uns schon zugesagt ist, sobald wir an Jesus Christus glauben. Und das uns der Böse gern wieder wegstehlen möchte, damit wir bei ihm bleiben müssten. Halten an dem Bekenntnis der Hoffnung, dem Anker, den Gott selbst uns gegeben hat, dass wir uns daran anklammern sollen, mitten unter den stürzenden Massen unserer Zeit. Halte, was du hast, damit niemand deine Krone nehme. Was aber umfasst dieses Bekenntnis der Hoffnung? Es müssen ja wichtige Dinge sein. Ob etwa der Hauptmann von Kapernaum selber zu Jesus kam oder ob er Boten zu ihm schickte, ob der Kranke sein Sohn war oder sein Knecht, spielt da keine Rolle. Es kann auch nicht um unsere Auslegung dieser oder jener Bibelstelle gehen, seien es Schöpfungsbericht oder die Reihenfolge der Endzeitereignisse. Das Bekenntnis der Hoffnung muss vielmehr solche Wahrheiten enthalten, deren Verlust uns entwurzeln und in die Hoffnungslosigkeit zurückstoßen würde. Lässt sich der innerste Kern unseres Glaubens, die wirklich lebensnotwendigen, überlebensnotwendigen Dinge in wenigen Worten zusammenfassen? Paulus hat das gelegentlich getan, so zum Beispiel in Römer 10. Somit du mit deinem Munde bekennst Jesus, dass er der Herr sei und glaubst in deinem Herzen, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Da steht kein Aber und kein Vielleicht, da steht nur eine bedingungslose Zusage. Und auf die kann und will ich bauen. Kyrios Jesus, Jesus ist der Herr, das war das Bekenntnis der Urgemeinde. Davon ließen sie nicht ab. Sein bürgerlicher Name Jesus von Nazareth war durch die Erkenntnisse von Ostern überholt. Diesen Jesus hat Gott auferweckt, das sind wir alle Zeugen, sagt Petrus an jenem ersten Pfingstfest in Jerusalem. Und weiter, Gott hat diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Christus gemacht. Unter solchen Worten ist Gemeinde entstanden. Denn als sie das hörten, ging's ihnen durchs Herz. Und wo solche Wahrheit unter uns geleugnet wird, da zerstreut sich die Herde. In der Tat, welche Hoffnung bliebe uns denn noch, wäre Jesus nur ein edler Mensch gewesen, ein großer Lehrer, ein Vorbild vielleicht, aber eben ein totes Vorbild. Was würde sich ändern an den trüben Aussichten eines Lebens, an dessen Ende doch nur das Todestor offen steht und alles, was war, ins Vergessen hinunterschlingt? Soll auch an unserem Grab gesagt werden, wie ich es einmal bei Freidenkern gehört habe, sein Bestes lebt in unserer Erinnerung fort, das ist das ewige Leben? Wie bald wird man uns vergessen haben? Hoffen wir allein in diesem Leben auf Jesus, so sind wir die elendesten unter allen Menschen. Paulus hat wohl gewusst, warum er in der Frage der Auferstehung nicht mit sich reden lassen konnte. Er hätte sonst seine eigene Hoffnung totschlagen müssen. Christus, der Herr, auferstanden von den Toten. Um diese beiden Wahrheiten wird bis heute gerungen. Der Böse weiß genau, wenn er diese Grundsteine aus unserem Glauben herausbricht, dann stürzt der ganze Bau ein. Aber uns sagt er das natürlich nicht. Da kommt er viel harmloser. Lasst uns doch einmal ganz nüchtern und wissenschaftlich prüfen, rät er, was eigentlich dran ist an jenen Aussagen, wie sicher sie überliefert sind, wie plausibel das Ganze ist, ob es überhaupt noch in unser Weltbild passt, ob vielleicht doch spätere Generationen etwas hinzugefügt haben könnten zu dem, was damals wirklich geschah. Und dann wollen wir entscheiden, was davon wir unseren heutigen Mitmenschen noch zumuten können. Weltbild. Zumuten. Wissen Sie, wie mir das vorkommt? Wie wenn ich an einem Kletterhaken mitten in einer Felswand hänge. Und dann kommt ein Geier dahergeflogen und sagt zu mir, sollten wir nicht einmal überlegen, ob dieser Haken da dich wirklich trägt? Schlag ihn doch erst mal raus aus der Wand. Und dann wollen wir ihn in Ruhe ansehen und unsere weiteren Entscheidungen danach richten. Das ist eine Anleitung zum Absturz, aber kein guter Rat. Nein, halten an dem Bekenntnis der Hoffnung. Festhalten. Es zerren wohl starke Kräfte an uns. Wenn wir aber loslassen, dann werden wir nie dahin kommen, festzustellen, wie dieser Anker uns tatsächlich trägt. Gottes Treue erfährt nur der, der an ihr festhält. Werfet euer Vertrauen nicht weg. Und nun zum Dritten. Lasset uns nicht verlassen unsere Versammlung. Lange habe ich dieses Wort so verstanden, als sollten wir uns nicht leichtfertig von den Versammlungen unserer Gemeinden und Glaubenskreise fernhalten, und habe mich darüber gewundert. Wenn einer am Bekenntnis der Hoffnung festhält, dann braucht man ihm das doch nicht extra zu sagen. Aber im griechischen Urtext steht hier gar nicht das Wort Synagoge, mit dem üblicherweise eine Gemeindeversammlung benannt wird, sondern dessen erweiterte Form, Episynagoge, wörtlich etwa mit Hinaufversammlung zu übersetzen. Dieser Ausdruck steht im Neuen Testament nur noch in 2. Thessalonicher 2, Vers 1. Und dort spricht Paulus vom Kommen unseres Herrn und unserer Vereinigung mit ihm. Es geht also gar nicht um unsere Kirchen und Gemeinden, dass wir sie nicht verlassen sollten, sondern es geht um die ganze Gemeinschaft der Heiligen, derer, die noch auf Erden leben und derer, die uns schon vorausgegangen sind. Es geht um die Gemeinde des Herrn, die Ekklesia, die heute noch so verborgen ist und die doch an seinem Tag vor aller Augen offenbar werden soll. Jetzt wird auch deutlich, warum unser gegenseitiges Helfen und Erinnern umso ernster werden soll, je mehr wir sehen, dass sich der Tag naht. Es ist ja damit zu rechnen, dass sich gegen Ende dieses Äons, kurz bevor Jesus kommt, die Anstrengungen des Bösen vervielfachen werden, uns möglichst in letzter Minute noch aus der Schar des Herrn herauszubrechen. Das hat uns Jesus selbst gesagt. Und so steht es auch in der Offenbarung, die als Grund für diesen Kraftakt des Bösen nennt, er hat einen großen Zorn und weiß, dass er wenig Zeit hat. Wer da ins Wanken kommt, der gibt seinen Platzpreis in der Schar, die dabei sein soll, wenn Jesus kommt und bei dem Herrn sein soll, alle Zeit. Wer aber überwindet, der wird es alles ererben. Herr, schenk uns die Kraft dazu. Fassen wir zusammen. Wie drei Posaunenstöße klang es aus unserem Text, um uns auf den Weg des Herrn zu bringen und in ihm zu erhalten. Lasst uns eintreten in das Heiligtum, denn der Weg ist offen. Lasst uns halten an dem Bekenntnis der Hoffnung, denn auf Gott ist Verlass. Lasst uns bleiben bei der Gewissheit unserer Erwählung. Sein Tag kommt. Amen. Und der Friede Gottes, höher als alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.